Ja, herzlich willkommen zur Immo-Kaffeepause Nummer 9. Ich bin der Marcel.
Nummer 10 sind wir.
Nummer 10.
Ja.
Genau, ich bin der Marcel.
Johannes.
Genau, und wir beginnen heute mit dem Thema, das uns natürlich auch sehr umtreibt, weil da würden sehr, sehr viele Fehler draußen gemacht. Wie verkaufe ich ein Grundstück?
Genau.
Fehler Nummer 1 da draußen, der oft gemacht wird, es wird gar nicht erkannt, dass man eigentlich ein Grundstück verkauft. Also die meisten denken halt, sie verkaufen ein Haus oder ein Gewerbeobjekt mit Mieteinnahmen oder etc. etc. Mehrfamilienhaus, was auch Mieteinnahmen bringt, dabei verkaufen sie am Schluss oft wirklich ein Grundstück, dass sich dann halt ein Projektentwickler oder ein Bauträger oder auch ein Privater kauft, um dann später darauf zu bauen.
Genau, also da kann man ja auch schon gleich eigentlich jetzt so das Bewertungsthema, was ist eigentlich werthaltig an einer Immobilie betrachten. Ne? Also letztendlich die Immobilie an sich, ja, die lebt man ja ab. Ja? Man baut die irgendwann und dann verlieren die Steine irgendwann an Wert, dann renoviert man, steigen sie wieder ein bisschen im Wert. Aber dann lebt man wieder drin und dann irgendwann hat die Immobilie halt ihren Lebenszyklus dann erreicht, wenn es jetzt kein Altstadthaus ist von 1500 irgendwas mit Denkmalschutz und so weiter. Aber was halt im Wert steigt, ist halt immer ja die Lage. Ne? Also der Grundstückswert steigt. Ja? Ja. Das ist der Grund für die steigenden Immobilienpreise, sind nicht die Steine, die auf einem Grundstück stehen, in denen wir leben, sondern das ist das Grundstück und die Lage. Und irgendwann kommt man halt zu dem Punkt, dass die Lage und das Grundstück halt so viel mehr wert ist im Verhältnis zum Haus. Und das bringen jetzt halt einfach dann die steigenden Immobilienpreise plötzlich halt mit sich. Und deshalb wissen das, glaube ich, auch so viele halt nicht.
Ja.
Vor 20 Jahren hätte man das Haus verkauft als Haus.
Genau.
Ja. Heute ist es eventuell eigentlich ein Grundstück, weil es lohnt sich eher, das Haus abzureißen und darauf neu zu bauen. Und ganz besonders interessant wird es dann natürlich halt, wenn man irgendwo im städtischen Bereich ist und es links und rechts vielleicht auch schon weitere Mehrfamilienhäuser stehen.
Genau.
Und man mehrere Einheiten auf diesem Grundstück halt bauen kann. Und plötzlich hängt der Wert nicht mehr am Bodenrichtwert und Gutachterausschuss, sondern daran, wie viel Wohnfläche könnte man auf diesem Grundstück bauen.
Ne? Richtig. Ich glaube, es ist nicht nur sozusagen das weniger wert werdende Substanz und der steigende Wert des Grundstücks, sondern ich glaube, es ist insbesondere auch die Veränderung der B-Pläne. Also wir sehen auch gerade im städtischen Bereich, dass halt viele B-Pläne nochmal dann, nachdem dort gebaut wurde, dann nochmal in den 80ern, 90ern überarbeitet wurde. Es gibt auch jetzt schon viele B-Pläne aus den 2000ern, die wir jetzt aktuell auch dann schon verkaufen oder wo jetzt auch aktuell sich komplett alles verändert. Und da auf einmal, ist natürlich sozusagen dann auch dem Eigentümer dann auch gar nicht mehr bewusst, dass sein B-Plan zwischendurch verändert wurde, dass jetzt auf wie viel drauf gebaut werden kann. Vorher waren es vielleicht nur Einfamilienhäuser und auf einmal kann man jetzt hier 2+Staffel und Einheiten unbegrenzt eine Bebauung machen. Ich glaube, das ist auch ein Faktor, den man da halt berücksichtigen sollte. Und ja, und dementsprechend ist es ja auch ein Spezialthema, weil B-Pläne lesen kann der Private meistens nicht. Und deswegen wird auch gerade, werden da...
Also man kann sich natürlich reinfuchsen.
Ja. Normalerweise ist es, man kann sich da reinfuchsen, man kann sich reinlesen, es ist kein Hexenwerk natürlich, aber normalerweise werden genau da halt, aber es wird manchmal einfach gar nicht gemacht. Es wird gar nicht in den Bebauungsplan geguckt. Ich behaupte jetzt mal, 80% haben sich halt noch nicht in den Bebauungsplan reingeschaut, die dann ihr Objekt als Haus inserieren.
Ja.
Und das ist natürlich dann etwas, und auch Makler. Ich will auch die Profis da teilweise gar nicht von. Ich habe Sachen gesehen in Hamburg, wo ich den Makler habe und habe gesagt, sag mal, das ist ein super Haus. Ja, das würde ein Bauträger da von mir gerne kaufen.
Aber nicht zum Einziehen.
Genau. Da meinte der zu mir so, ja, Herr Dr. Hofeditz, also mich haben schon vermehrt jetzt welche angerufen und meinten, das wäre ein tolles Objekt für einen Bauträger. Das war mir gar nicht bewusst. Also wo ich auch dann denke, okay, Hausaufgaben bitte machen. Ja, also alle, ob es private Makler oder wer auch immer sind. Okay, aber wieder mal einen Schritt zurück. Wir sind d'accord, dass Grundstücke wichtig, immer wichtiger werden, dass die Bewertung von Grundstücken auch immer wichtiger wird. Und du hast es ja schon gerade angedeutet, in Form der Menge, dass der Bodenrichtwert gar nicht mehr ausschlaggebend ist, außer wir sprechen jetzt von C-Lagen und auf dem Land. Ja, da sollte man auf den Bodenrichtwert gucken, weil dann natürlich der Bodenrichtwert meistens noch, aber gerade in Nachverdichtungsgebieten, Speckgürtel, städtische Gebiete, auf jeden Fall auf die Baumenge schauen. Ne?
Da geht es halt dann halt wirklich einfach darum, was kann ein Bauträger, der die Wohnung nachher abverkauft, mit diesem Grundstück verdienen? Oder was kann ein Investor, der dort jetzt auf diesem Grundstück 10 Wohneinheiten baut und das nachher das Mehrfamilienhaus in Bestand hält, was kann er dort für eine Rendite erzielen? Ja? Und wie viel kann er sich dann leisten nach Abzug der Baukosten für das Grundstück auszugeben? So ist eigentlich so die grobe Berechnung, Residualwertverfahren, Baut- oder Bauträgermethode. Wenn man das googelt, dann kann man das nochmal genauer nachvollziehen. Also Residualwertverfahren oder Bauträgermethode, das ist die Berechnungsweise dort. Und ja, die sagt letztendlich aus, Mensch, wie viel Wohnfläche kann ich auf dem Grundstück bauen? Mal Abverkaufspreis der Wohnung potenziell, Umsatz gleich X, minus Kosten, Baukosten, Abrisskosten,
Minus
Finanzierung, Margen. Finanzierungskosten, was auch immer dann noch an Kosten für den Bauträger dann halt anfallen und minus, wie viel möchte der Bauträger Marge machen?
Meistens 20%.
20% oder sowas, vielleicht 15-25%. Ja. Kommt auf den Bauträger an, kommt auf die Region halt drauf an. Ich habe auch schon von Bauträgern gehört, die 40% Marge machen. Ja, ich habe auch schon andere gehört, die halt sich mit 15% zufrieden geben.
Ja.
Und dann bleibt unten halt ein Wert über, den sich jemand dann leisten könnte, für das Grundstück auszugeben.
Genau, und das ist dann der Wert, den das Grundstück wert ist.
So, das sind ja jetzt die einzelnen Stellhebel, die können wir jetzt ein bisschen eigentlich mal ja durchgehen. Ne?
Und ja, genau.
Also ich glaube, der erste Punkt hast du ja eben schon angesprochen mit dem B-Plan. Ne?
Genau, also ich glaube, da ist halt wichtig, dass man erst einmal rausfindet, wie groß ist genau sein Grundstück. Also wirklich auf einen Quadratmeter, dass man halt wirklich weiß, okay, mein Grundstück ist jetzt, ich sage jetzt mal 1000 Quadratmeter groß. Findet man natürlich im Grundbuch, steht es drin. Ja, da sind die Flurstücke auch bezeichnet, da kann man das halt dementsprechend dann auch zusammenrechnen. So, und dann sollte man im B-Plan gucken, dass man halt an der Stelle dann natürlich sagt, okay, wenn hier 1000 Quadratmeter das Grundstück groß ist, dann sehe ich dann halt da meistens auch die GRZ, die dann dort abgebildet ist. Die GRZ, sage ich jetzt mal, ist oft im städtischen Bereich bei Einfamilienhaus, Doppelhausbebauung 0,3, manchmal auch 0,2, bei befahrener Straße 0,4, wir gehen jetzt mal von 0,3 aus, das heißt, bedeutet GRZ, Grundflächenzahl, ich kann 30% von diesen 1000 Quadratmetern überbauen. Ja, also da kann ich drauf bauen. So, und dann kann ich natürlich dementsprechend, wir machen es wie gesagt heute ganz vereinfacht, also wir gehen jetzt nicht nochmal auf die unterschiedlichen B-Pläne ein, weil da gab es nämlich auch immer Abstufungen, je nachdem, wann dieser B-Plan ist. Dann gibt es nämlich wieder unterschiedliche Verfahren, die man anwenden muss. Manchmal werden die Balkone nicht mit eingerechnet, manchmal wird dann auch noch die anderen Flächen, also auch sind mit drin. Wir gehen jetzt mal, wie gesagt, ganz vereinfacht davon aus, dass das kann man
überbauen. Baunutzungsverordnung.
Genau, das kann man jetzt überbauen. So, 30%, das sind 300 Quadratmeter. So, und dann gibt es noch einen zweiten Hinweis dort in dem B-Plan, der dann auf dem Grundstück im Festsetzungsgebiet, das ist immer mit dem schwarzen Pünktchen umrandet, sehr schön, da steht dann halt drin, okay, da kann man halt dann dementsprechend, wie hoch man bauen kann. Ne? Und das ist dann halt dementsprechend, wenn da ein sogenanntes römisch 2 steht, ja, dann
kann ist man das zwei Geschosse bauen,
dann ist das meistens sogar mit Staffel schon automatisch. Das muss man natürlich dann immer auch nochmal prüfen. Kann auch sein, dass es im B-Plan so ausgewiesen ist.
Also sind halt zwei Vollgeschosse sind es halt dann.
Genau, zwei Vollgeschosse dann plus einem Staffelgeschoss. Da kann manchmal drinstehen, ob es dementsprechend Penthäuser erlaubt sind oder halt auch nur einfach nur ein Schrägdach. Satteldach, das wird auch oft dann auch noch dementsprechend eingefügt in so eine Form, so ein Dreieck. Dann steht da oft drin, dass dann halt dann quasi dieses genannte, die Nutzungsart davor, so nenne ich das jetzt mal. Ja, da steht dann W oder ein G, W oder ein GE für Gewerbe oder ein W für Wohnen oder ein M für Mischgebiet. So, und dann setzt sich dann das dann und als letztes in dieser Reihenfolge kommt dann meistens dann auch noch so etwas wie so ein O oder so ein kleines O oder so ein kleines G. Ein O bedeutet halt eine offene Bauweise, das heißt, man muss dann halt zum Nachbarn halt Platz halten. Ein G bedeutet halt eine geschlossene Bebauung. Das heißt, man kann an die Mauer vom Nachbarn dran bauen. Mhm. Also eine Grenzbebauung ist erlaubt. So. Und dann hat man halt dieses, ich nenne das mal ein Beispiel, W2O. Dann weiß ich halt, ich darf da reines Wohnen bauen. Mhm. 2+Staffel und offene Bauweise. Mhm. Das heißt, ich darf da nicht angrenzend bauen. Ja. Muss halt in Hamburg 2,5 Meter, ich glaube, hier in Schleswig-Holstein 3 Meter. Mhm. Abstand halten, so und zum Nachbarn. Und dann, das sind natürlich dann immer so, wo ich sage, okay, wer das halt beherrscht, das einmal eins, der weiß schon mal viel. Weil jetzt
du steigst ja schon richtig tief jetzt ein.
Ja, gut, okay,
jetzt musst du das ganze Beispiel auch bis zum Ende durchdeklinieren.
Ich lieg das durch. Also wir haben jetzt die 300 Quadratmeter. Wir haben die 2+Staffel, das ist dann halt mal 2,66. Ne?
Ja.
Dann haben wir 300 mal 2,66, so jetzt wird spannend, 600, die 300,66. Das sind 200, dann sind es 800, dann sind 800 BGF, würde ich sagen. Die 800 BGF, das ist die Bruttogeschlossfläche, nenne ich dann mal 0,8, mhm. Ja, weil ich muss natürlich auch die Nutzfläche wieder abziehen. Das war vorher nicht trainiert, ich habe es auch im Kopf gerechnet. Und dann sind wir bei 640 netto Wohnfläche.
Mhm.
640 netto Wohnfläche. Warum diese 20% Nutzflächen abziehen? Klar, das sind natürlich Treppen, Flure, alles andere.
Wieso 2,66?
Weil 2+Staffel, also das Staffelgeschoss da noch mit drin und die 0,66 sind dann halt immer so das Staffelgeschoss. Manche rechnen auch mit 0,75. Mhm. Ich bin da immer bauträgerfreundlich und rechne es ein bisschen schlechter, weil dann quasi...
Ja, man weiß ja nicht, was hinten raus. Und auch das mit 0,8 ist ja, nur, ist halt ein Best Guess.
Das ist auch nur so eine genau, da sind wir halt, wie gesagt, bei 640 netto Wohnflächen. Jetzt weiß ich zum Beispiel, ich kann diesem Grundstück für 5.000 Euro verkaufen.
Mhm.
Ja, dann rechne ich die 640 mal 5.000. Ja, dann habe ich dann dementsprechend das gesamte Verkaufsvolumen. Ja, das muss ich jetzt nicht nehmen, aber ich kann jetzt zum Beispiel dann sagen, okay, ich kann dann halt von diesen 640 natürlich, ich baue für 2,5 pro Quadratmeter, was aktuell schon sehr sportlich wäre, also da Respekt, wer das schafft. Und dann von diesen 5.000 nehme ich dann, ziehe ich dann schon mal die 2,5 ab. Habe dann halt sozusagen noch 20% Marge, die ich brauche. Das wäre dann nochmal ungefähr dann auch. Ja, ich sag mal 800 oder 1000 Euro. Ja, 1000 Euro. Das heißt, am Schluss bleiben wir da vielleicht fürs Grundstück 1000, 1500 pro Quadratmeter nette Wohnfläche aus, über. Die nehme ich dann mal 640 und dann habe ich halt den Verkaufspreis. Das wäre dann in dem Fall gut.
Ja, 640 plus grob 1 Million.
Ja. Grob 1 Million, ganz bummelig. Ja.
Ja. Genau. Man kann das jetzt natürlich dann auch unendlich weit aufbohren.
Ja.
Mit Finanzierungskosten und Abrisskosten und was man auch an Kosten berücksichtigen kann.
Ja.
Und man hat natürlich auch noch Erwerbsnebenkosten für das Grundstück. Die müssen natürlich auch berücksichtigt werden. Aber das ist letztendlich dann die Betrachtungsweise, wie man eigentlich dann den Wert eines Grundstücks dann...
Genau, und so wird dann aus einem Einfamilienhaus, was für 600.000 angeboten wurde, weil mit 1.000 Quadratmeter Grundstück auf einmal 1 Million.
Ja, genau. Ja.
Was eigentlich ein Baugrundstück ist für 1 Million.
Ja, genau. Ja.
Mit einer GAZ von 0,3 in W2O.
In einem guten Fall. Ne? Also manchmal liegen die Werte auch sehr nah dann beieinander.
Mhm. Aber da muss schon ein schönes Haus sein auf dem 1.000 Quadratmeter Grundstück.
Es kommt auch darauf an, auf die Lage und wie stark die Preise einfach dann halt auch gestiegen sind. Und dann
wird's
noch. Man muss dazu sagen, es sind halt extreme Hebel in dieser Berechnung zwischen der Anzahl Wohnfläche, der Baukosten, die ich annehme, und dem Abverkaufspreis der Neubauwohnung und auch der Marge, die ich annehme, die ein Bauträger eventuell verdienen wollen würde. Also zwischen diesen 4 Annahmen, wenn ich eins davon um 100 Euro höher oder niedriger ansetze, da hat man halt Ausschläge im Ergebnis. Die gehen so weit hoch oder runter. Das ist halt echt gefährlich. Also das als Laie zu berechnen ohne Erfahrung, da lässt sich auch kein Bauträger ja. Jeder Bauträger rechnet auch irgendwie wieder anders.
Genau.
Die haben ja jetzt nicht alle dasselbe Computerprogramm. Ja, sonst würden alle Bauträger ja immer denselben Preis abgeben. Sondern jeder hat irgendwie seine eigene Kalkulation, seine eigene Kostenstruktur, seine eigenen Ziele, die er mit einem Grundstück erzielen möchte. Vielleicht hat ein Bauträger auch noch weitere Informationen und kennt noch irgendwen im Bauamt oder was auch immer als ein anderer. Oder ein Bauträger ist risikofreudiger als der andere. Auch selbst bei diesen Abverkaufspreisen, da muss man dann auch sagen, das sehen wir ja jetzt auch den Effekt, ne, dass viele Bauträger sagen, okay, wir finanzieren das Ding sogar so voll durch, dass wir erst verkaufen, wenn das Objekt fertiggestellt ist, weil dann die Preise wieder besser sind, schon ein halbes Jahr oder ein Jahr später nach Fertigstellung. Ja, das heißt, jemand, der so rechnet, kann vielleicht mit besseren Verkaufspreisen halt rechnen und deshalb mehr für das Grundstück ausgeben, hat zwar höhere Finanzierungskosten, Ja, es sind halt sehr, sehr viele Stellhebel einfach.
Ja, stimmt. Also ich glaube, dass was natürlich interessant ist, es gibt natürlich auch Grundstücke, die für den Bauträger nicht interessant sind, die kleiner sind, wo man vielleicht nur ein Doppelhaus drauf bauen kann. Das merken wir, da ist ein Einfamilienhaus noch drauf. Was da passiert häufig ist Folgendes, dass wir dann halt in der Stelle einen Hausbauer draufsetzen. Ja, also bekannte Hausbauer kennt ihr ja alle hier, sei es jetzt Kargebau aus dem Bild Norden oder andere, die da halt, wie gesagt, in Berlin haben mit einem Spreehaus zusammen. Also wie gesagt, einen Hausbauer, der wirklich nur Häuser baut. Die kaufen keine Grundstücke an. So, und dieser, den setzen wir dann da drauf, weil der mit seinem Architekten das überplant, das alte Haus. Und dann dementsprechend auch die Aufteilung der Flurstücke, zum Beispiel in zwei real geteilte Flurstücke übernimmt. Und dann verkaufen wir projektiert mit dem Hausbauer ein Doppelhaus, wo vorher ein Einfamilienhaus stand.
Ja, ein Bauträger natürlich, es sei denn, es ist jetzt ein kleiner Bauträger, der irgendwo ganz am Anfang halt ist. Der hat natürlich, egal ob das jetzt ein 10-Parteien-Haus ist oder ob das ein 2- oder 3-Parteien-Haus ist, das er baut, er hat ja trotzdem eigentlich denselben Aufwand.
Genau.
Und so, von daher ist es natürlich interessanter für Bauträger, lieber mehr Einheiten zu machen als weniger. Ne? Deshalb hören wir ja auch da häufig von Interessenten so, die unter 10, 15 möglichen Einheiten oder so und so viel BGF oder möglicher BGF schauen wir uns gar nicht erst an.
Und das Spannende ist halt, dass dann halt diese Parzellierung, so kann man das nennen, des Grundstückes, sehr lukrativ ist, gerade dann auch bei alten Häusern, weil Altbestand drauf ist. Also das heißt dann, man macht aus einem zwei. Der Verkäufer selber haftet für gar nichts. Der haftet nicht für die Bebauung, der verkauft nur ein Grundstück. Aber Käufer sind dann eine Bauherrengemeinschaft. Diese Bauherrengemeinschaft schließt einen Notarvertrag mit dem Verkäufer und der Hausbauer wird dann später eingesetzt dann für die Hausbebauung. Und das ist etwas, was in Hamburg gerade wir halt sehr viel machen, weil wir halt da halt wirklich die Erfahrung gemacht haben, dass halt diese Nachverdichtung im Kleinen jetzt super spannend geworden ist. Und was verdient da, wie kann man so ein Grundstück bewerten? Gleiche Situation, 1000 Quadratmeter, altes Haus drauf, daraus werden dann 2x 500. Diese 500 Quadratmeter werden auch wieder danach bewertet, halt wie viel kann man für eine Doppelhaushälfte nehmen, Neubau. Jetzt haben wir eine Doppelhaushälfte Neubau im Speck, also nicht im Randlage von Hamburg, 700.000 Euro. Dann kommen noch die Baukosten runter. Erst 350, sage ich jetzt mal, kostet der Bau von so 120 Quadratmetern.
Noch besser, man kann ein Reihenhaus bauen und dann 4 Einheiten.
Ja, das wäre natürlich das Allerbeste. Aber musst du wieder eine Bauherrengemeinschaft wieder mit mehreren Leuten finden, dass du 3-4 Leute finden musst. Da bist du dann halt, sage ich mal, so bei 350.000 Baukosten. 350.000 bleiben dann übrig für den Verkäufer pro 500 Quadratmeter Grundstück. Da verlierst du als Verkäufer 700.000 Euro für ein Grundstück mit einem alten Haus.
Ja, immer noch halt vielleicht besser als ein Familienhaus.
Als ein Familienhaus, was wo du dann halt nochmal 300.000 reinstecken musst. Also das ist halt auch etwas so, dass wir halt gerade aktuell sehr häufig machen und auch erleben, wo wir halt Bauherrengemeinschaften suchen und das gucken, dass die auch zusammenpassen.
Also es geht nicht immer um die Top-Präsentation und die emotionale Besichtigungsführung, um das beste Ergebnis rauszuholen, sondern es geht manchmal auch darum, einfach zu wissen, so okay, was kann man machen? Was kann man bauen?
Ja, was kann man bauen und auch das Strategische halt dazu berücksichtigen. Deswegen, also ich empfehle einfach, wenn man im städtischen Bereich ein Objekt hat, also da sollte man auf jeden Fall auch wen einschalten, der sich mit Grundstücken auskennt. Ne? Also der halt wirklich da Wissen hat, weil da werden so viele Fehler dran gemacht. Und das ist halt, finde ich, für einen Stadtmakler, also bei uns die Makler, meine Makler, ich trainiere die halt so hart darauf an, damit die gehen, weil die so oft vor der Frage stehen, ist das ein Grundstück oder ist das ein Haus? Und dann üben wir das immer wieder, diese Rechnung, dass die das halt sofort im Kopf durchrechnen können, damit die da sofort schießen können, sagen können, okay, das ist ein Grundstück. Oder das ist ein Haus. Oder was wir auch machen oft, wir machen es parallel der Vermarktung. Wir inserieren das Haus und wir gehen aber auch gleichzeitig parallel in die Parzellierung und so eine Bauherrung. Weil wir nicht wissen, wo aktuell der bessere Preis liegt. Ist auch spannend, haben wir auch schon gehabt. Genau, also wie gesagt, wenn euch das interessiert hat, das Thema, da kann man noch in so viele Details gehen. Wir können uns auch mal B-Blind zusammen angucken, wie das genau aussieht. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, gerne Johannes und ich, wir sind immer für Fragen da. Genau, und ansonsten... hat wieder Spaß gemacht.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Kaffee ist leer.
Ich hatte gar keinen Kaffee.
Ich auch nicht. Immer Kaffee, vor allem Kaffee.
Ciao.
Macht's gut. Ciao, ciao.